Vielen Dank für das herzliche Willkommen, was ich immer hier erleben darf. Es ist eine Freude, mit euch diesen Sabbat zu verbringen. Ein Lied, was wir gesungen haben, wenn ich sage, Herz und Herz vereint zusammen. Und Wolfgang hat es auch im Gebet angesprochen, es ist nicht immer einfach. Und wenn es dann Passagen gibt, wie er der Meister und wir die Brüder, und dass wir unser Leben lassen sollen für unsere Brüder, dann ist das eine Herausforderung, der wir täglich stehen. Vor 4 Wochen hatten wir im Epheserbrief das 4. Kapitel studiert. Und es hat mich so bewegt, dieses 4. Kapitel. Und ich möchte gerne mit euch die Verse 1 bis 7 nochmal lesen. Epheser Kapitel 4. Die Verse 1 bis 7. Und da heißt es, so ermahne ich euch nun, ich Gefangene in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie es sich gebührt, eurer Berufung, mit der ihr berufen worden seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld und vertragt einander in der Liebe. Und seid fleißig zu halten die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch ihm alles. Ein jeglicher aber unter euch, unter uns, ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Soweit der Text. Paulus schreibt also hier an ehemalige Heiden und an ehemalige Juden, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und so zum geistlichen Israel, sprich zur Gemeinde Gottes, gehören. Und als Beweis listet er 7 Faktoren auf. Ein Leib, also ihr seid ein Leib der Familie Jesu, ihr seid Brüder und Schwester und ihr braucht euch gegenseitig. Das macht eine Familie aus oder ein Leib. Dann sagt er ein Geist und es ist derselbe Heilige Geist, der sie damals geführt und geleitet hat. Eine Hoffnung, sie haben die gleiche Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Ein Herr, sie haben Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen. Ein Glaube, sie bekennen, dass Jesus ihr Retter, Erlöser und ihr Heiland ist. Eine Taufe, sie sind getauft worden. Und letztendlich ein Gott. Ihr habt einen Gott im Himmel, durch den alles gemacht ist. Man kann also sagen, du hast recht, Paulus. Es gibt eine Einheit, ihr seid alle Brüder und Schwestern, ihr gehört zusammen und ihr dürft euch nicht auseinander dividieren lassen. Ihr steht zusammen wie ein Mann, Schulter an Schulter, wie es so heißt, und ihr seid ausgerichtet wie die Magnetnagel zum Pol. Theoretisch. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Wie ist denn der praktische Faktencheck? Ich habe die Predigt überschrieben, compliant oder non-compliant. Also konform oder nicht konform oder auf Deutsch gesagt Einheit oder aus der Reihe tanzen. Es geht mir heute nicht darum, um den ökumenischen Gedanken, wie er heute gelebt wird, dass es einen Einklang weltweiter Christen untereinander gibt, in den verschiedenen Konfessionen und die Einheit um jeden Preis, sondern es geht mir heute darum, aufzuzeigen, wie Paulus damals vor fast 2000 Jahren die Worte Jesu aus Johannes 17 praktisch anwendet. Und Jesus sagt in Johannes 17, die Verse 20 und 21, aber nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie sind in uns eins, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich werde nicht bewusst auf 1 Milliarde Bücher eingehen, die verteilt werden sollen, und auch nicht über 8 Millionen Bäume, die ihr leben lassen müssen, damit diese Bücher gedruckt werden können. Ich werde auch nicht auf Frauenordination oder Musik im Gottesdienst oder auf beschränkte Meinungsäußerungsfreiheit oder auf Impfung oder auf Regenbogenfarben eingehen. 3 Schwerpunkte. Der erste, die Situation der Gemeinde Ephesus im Großraum damals in Bezug auf die Einheit unter Gliedern. Der zweite Punkt, die heutige Gemeinde angesichts der Einheit untereinander. Und als wichtigsten Punkt, gibt es eine Lösung für Uneinigkeit in der Gemeinde Gottes. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung, aber ich werde mich an Paulus halten und er hat uns einen Maßstab gegeben. Zuerst die Situation der Gemeinde im Großraum Ephesus, so ungefähr 60 nach Christus. Wie schon erwähnt, es hat in der Gemeinde Juden und Heidenchristen gegeben. Und eine der Themen war damals, dass die Judenchristen von den Heiden, die dazugekommen oder zukommen wollten, verlangt haben, dass sie sich körperlich beschneiden lassen müssen. Das war einer der Gründe, warum es keine Einheit in der Gemeinde gegeben hat. Und das Anliegen, was Paulus hatte, war, die Gläubigen neu für Jesus zu interessieren, zu begeistern, das Feuer der ersten Liebe zu ihrem Heiland wieder zu entfachen. Mit dem Ergebnis, dass sie ein Teil der Gemeinde Gottes sind, ohne in Streitigkeiten sich zu entzweien. Er versuchte, die Gläubigen damals wieder zu einer neuen Hingabe zu Jesus zu führen, ohne dass er die Anforderungen, die auch die Bibel aufzeigt, klein zu reden oder herabzusetzen. Und Paulus setzt hier auf das Wirken des Heiligen Geistes und auf die Mathematik des Evangeliums. Wer kennt die Mathematik des Evangeliums? 1 plus 1 plus 1 ist wie viel? 1. Nicht 3, sondern 1. Jude plus Heide plus Jesus, Einheit in Christus. So viel zur Gemeinde damals. Die Situation der Gemeinde Gottes heute im Angesicht der Einheit untereinander. 4 Aspekte in Bezug auf die Einheit. Der erste Aspekt, Einheit in Frömmigkeit. Was ist Frömmigkeit? Ich sage mal so, Frömmigkeit ist ausgelebte Glaubensüberzeugung. Das Problem der Beschneidung, der körperlichen Beschneidung, gibt es heute nicht mehr, schon wie erwähnt. Warum? Weil es eine Beschneidung der Herzen gibt. Er schreibt in Kolosser 2,11, in ihm seid ihr aber auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Und in Römer sagt er das nochmal anders, in Römer 2,29, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Dieses Problem der körperlichen Beschneidung gibt es heute also nicht mehr. Aber dafür gibt es fromme und freiheitliche. Die einen wollen die Bibel Wort für Wort auslegen und in ihr persönliches Leben übernehmen. Und die anderen sagen, im Alten und Neuen Testament gibt es Texte, die kann man nicht mehr so wörtlich leben, weil die sind ja schon über 1000 Jahre alt. Und irgendwo in diesem Spektrum zwischen ganz fromm und ganz frei liegt die Gemeinde Gottes heute. Irgendwo in diesem Spektrum, da sind auch Gräben zu finden. Linke Gräben und rechte Gräben, in die man fällt. Und man merkt ganz schnell, dass man in vielen Dingen unterschiedlich denkt. Vielleicht auch den anderen gar nicht versteht, warum er sowas eigentlich macht und sagt. Und wenn es dann wichtige Anliegen oder Fragen gibt, die man beantworten oder lösen soll, dann wird, wie gesagt, schon ganz schnell deutlich, wir sind uns nicht immer einig. Und ob da eine demokratische Abstimmung immer dem Willen Gottes entspricht, werden wir später erfahren. Denn ist es von Gott, wird es Bestand haben. Der zweite Aspekt, Einheit im Charakter. Charakter bezeichnet also die Persönlichkeit des Menschen. Und manchmal scheitert die Einheit an unseren Charaktereigenschaften, die wir als Menschen haben. Der eine ist bedächtig und vorsichtig. Um eine Entscheidung zu treffen, überlegt er genau, was für Konsequenzen es, was es kostet, um nicht unbedacht zu handeln und mit dem Mainstream der Gemeinde zu schwimmen, wenn es darum geht, unüberlegte, impulsive Veränderungen hervorzurufen. Auf der anderen Seite ist der charismatische Machertyp, dem alles viel zu langsam geht, der viel schneller vorangehen möchte, der möglichst schnell agieren und reagieren möchte. Und wenn diese beiden Typen oder Charaktere aufeinandertreffen, dann wird schnell deutlich, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Wenn wir auch oder wenn sie auch das gleiche Ziel haben, nämlich Gemeinde zu bauen und zu bewahren. Der dritte Aspekt der Einheit, Einheit durch Uniformität, durch Gleichförmigkeit. Im Vers 3 schreibt Paulus, seid fleißig zu halten die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Also ihm, Paulus, ist ganz deutlich und wichtig geworden, um den Frieden geht es, durch die Einheit im Geist. Die Frage ist nur, wann sind denn Christen einig im Geist, die dann diesen Frieden hervorrufen? Frage, sind wir einig im Geist, wenn sich alle Frommen und Freiheitlichen unter Kompromissen zusammenschließen? Und wenn wir einheitlich denken und handeln? Also mit anderen Worten, soll die Einheit im Geist bedeuten, dass wir alle gleichgeschaltete Individuen sind, mit der gleichen Entität? Also eine Armee von gleichförmigen christlichen Statisten, die in Reih und Glied hintereinander stehen? Und wehe, einer tritt aus der Reihe oder tritt aus dem Schatten des anderen. Fazit. Einheit im Geist, die Paulus hier wünscht oder anstrebt, hat anscheinend nichts mit gleichfarbiger statistischer Uniformität des Christen zu tun, sondern mit der Einheit im Geist, Oder besser gesagt, durch den Heiligen Geist. So, und jetzt sind wir bei einem Punkt. Was ist denn Einheit im Geist? Ich werde später darauf eingehen, auf die Voraussetzungen, die notwendig sind, damit wir Einheit im Geist haben. Und auch in einer gottgewollten Vielfalt leben können. Und das ist der vierte Punkt, Einheit in Vielfalt. Was meint Paulus damit? Wenn wir dieses Kapitel 4 weiterlesen, dann wird ab Vers 7 bis 16 deutlich, dass es geistliche Gaben gibt, welche zur Einheit des Leibes zusammengefügt werden. Und wenn man jetzt sagt, Einheit in der Vielfalt, da gibt es viele unter uns, bei denen fällt die Klappe. Das heißt also, ich möchte nicht darüber reden, weil Einheit in Vielfalt gibt es nicht. Im Buch für die Gemeinde geschrieben steht zum Thema Einheit in Vielfalt, Kapitel 1, beziehungsweise Einheit in Vielfalt für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 21, Absatz 5, ich zitiere, der Urheber aller Vorstellungen kann unterschiedliche Menschen desselben Gedanken mitteilen. Und jeder wird ihn auf eine andere Weise wiedergeben, ohne dass dadurch Widersprüche entstehen. Diese Tatsache sollte uns nicht beunruhigen und verwirren. Es kommt selten vor, dass zwei Menschen die Wahrheit in derselben Weise sehen und ausdrücken. Jeder setzt seine eigenen Schwerpunkte, die ihm aufgrund seiner Art und Bildung wertvoll sind. Das Sonnenlicht gibt ja auch den unterschiedlichen Dingen eine unterschiedliche Färbung. In demselben Buch auf Seite 22 Absatz 1 heißt es, durch den Heiligen Geist teilte der Herr seinen Apostel die Wahrheit mit, die sie entsprechend ihrer inneren Entwicklung durch den Heiligen Geist formulieren sollten. Aber der menschliche Geist ist dabei nicht eingezwängt, als ob er in einer einheitlichen Schablone geformt wäre. Und letztendlich im Buch Die gute Nachricht für alle, Seite 19, Absatz 2, heißt es zum Thema Einheit in Vielfalt. In diesen ersten Jüngern zeigte sich eine bemerkenswerte Vielfalt. Sie sollten Lehrer der Welt werden und verkörperten die unterschiedlichen Charaktere. Um das Werk erfolgreich voranbringen zu können, zu dem sie berufen worden waren, mussten diese Männer bei aller Verschiedenheit in ihrer persönlichen Eigenschaft und Lebensgewohnheit zu einer Einheit des Fühlens, des Denkens und des Handelns gelangen. Aus diesem Grund versuchte Jesus seine Jünger zu einer Einheit mit ihm selber zu führen. Zitat Ende. Fazit ist also, dass es eine Einheit in Vielfalt geben wird, wenn die Basis dieselbe ist. Und die Frage ist, was ist die Basis? Ist die Basis mein Gewissen, meine Tradition oder die Glaubenspunkte? Oder ist das Jesus in Jesus sein durch den Heiligen Geist? Die Frage aller Fragen. Was ist notwendig, um bestehende Probleme der Uneinheit zu lösen? Paulus gibt uns den Weg vor. Er sagt im Vers 2, lebt eurer Berufung gemäß in aller Demut, in Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und eine der zentralen Fragen ist, wie gehen wir mit unserer Unterschiedlichkeit um? durfte heute in der Jugend-Sabbatschule sein. Und das hat mich sehr bewegt, mit welcher Offenheit und Ehrlichkeit man miteinander umgeht und Dinge anpackt oder bespricht, die heiße Eisen sind. Und letztendlich kommt es darauf an, wie gehen wir miteinander um in den Herausforderungen des Gemeindelebens oder in den Herausforderungen auch unseres privaten Lebens. Kann es sein, dass eigentlich nicht immer die Unterschiede es sind, die uns nicht einig werden lassen, sondern dass es die Art und Weise ist, wie wir miteinander umgehen? Kann ich den anderen trotz seiner Unterschiedlichkeit annehmen? Oder lasse ich ihn spüren, dass er für mich immer ein Oppositioneller ist, der für mich zum Anstoß oder zum Außenseiter wird? Zu einem, der aus der Reihe tritt, also non-compliant ist, also nicht konform ist? Paulus sagt hier: Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Und damit sollten wir uns begegnen, miteinander umgehen, mit Menschen, mit denen wir es nicht so leicht haben. Paulus ermahnt die Gemeinde damals, aber uns auch heute, nicht ohne Grund zur Einheit. Und ganz schnell, wenn wir ehrlich sind, ganz schnell erkennen wir, wo jemand anders ist wie ich. Wo wir uns unterscheiden, wo der andere mir komisch und seltsam vorkommt. Demut, Sanftmut und Geduld. Diese vier Eigenschaften haben heutzutage in unserer Geschäftswelt ein schlechtes Image. Was ist gefragt? Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft. Das sind Dinge, die gefordert werden, vielleicht auch in der Gemeinde. Und wer da mit Demut, Sanftmut und Geduld daherkommt, der kann gleich einpacken, weil er, wie sagt die Jugend, ein Weichei ist, sondern wir brauchen Macher, die etwas voranbringen. Das war jetzt nicht ich. Zustimmung. Ja, schade ist, dass wir diese christlichen Werte nicht immer erleben. Denn sie sind wertvoll Gott gewollt und Eigenschaften nicht nur von Schwächlingen und Verlierern, sondern von Menschen, die ernst gemacht haben mit einem lebendigen Gott. Es sind göttliche Gaben. Es ist die Frucht des Heiligen Geistes, der uns gibt, um ein Miteinander, ein gutes Miteinander möglich zu machen. Paulus zählt hier auf Demut. Demut bedeutet, ich bringe es mal für mich auf den Punkt, sich mit allen seiner Schwachheit bewusst zu sein. Ein demütiger Lebensstil ist eine Eigenschaft, die mein Leben prägt. Ein demütiger Mensch nimmt sich nicht immer selber für so wichtig. Er ist bereit, anderen zu dienen und nimmt auch Dinge bereitwillig an, die er im Moment nicht ändern kann. Demut ist eine Form von Genügsamkeit, von Dankbarkeit und Hingabe, die zu mehr Ausgeglichenheit und Lebensfreude führen kann, wenn ich sie in meinem Leben wirklich erlebe. Dann geht Paulus noch auf die Sanftmut ein. Man kann auch Milde oder Güte dazu sagen. Und sie ist eine Folge oder kann eine Folge der Demut sein. Sie bezeichnet eine sanfte Gesinnung und Selbstbeherrschung. Und wenn wir ehrlich sind in unserer Vergangenheit, darüber nachdenken, Wie oft hätte mehr Selbstmut Menschen vor tiefen Verletzungen bewahrt? Und jeder, der schon mal von Menschen gedemütigt wurde, ungerechterweise, der weiß, wie weh es tut und wie es schmerzt und wie lange man braucht, um über diesen Vorgang hinwegzukommen. Und dieses Ergebnis ist oft sehr zerstörerisch und macht Einheit unter Menschen schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Einen sanftmütigen Menschen hört man lieber zu als einen cholerischen Rechthaber. Mit Geduld und Ruhe und Güte kann ich mal auch mich in den anderen hinein zu versetzen, sein Argument anzuhören, nicht gleich abzulehnen, meinen eigenen Standpunkt zu reflektieren und wenn es notwendig ist, mich vom Heiligen Geist und von meinem Gegenüber korrigieren zu lassen. Dann kommt Geduld. Paulus schreibt im 1. Timotheus 1,16: Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erster alle Geduld erweist. Paulus sagt es in voller Überzeugung von Saulus zu Paulus. Er war einer der schlimmsten Verfolger damals für die Christen. Und Jesus hat mit ihm Geduld gehabt. Petrus, er schreibt im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 20, von der Geduld, die Gott mit Noah und den Menschen damals hatte und zeigt damit auf, dass die Rettung der Menschheit der Geduld Gottes zu verdanken ist. Und wenn ich mir überlege, wenn unser himmlischer Vater ein Mensch wäre, dann hätte er schon längst Schluss gemacht. Aber er hat Geduld und weist Liebe auf. Und als Christen sollten wir auch mit unseren Mitmenschen, mit unserem Nachbarn, mit unserer Schwester oder mit meinem Bruder Geduld haben und sollten daran denken, wie viel Geduld Jesus für mich aufgebracht hat. Fazit: Demut, Sanftmut und Geduld. Das sind Brücken, die wir brauchen, um die Gräben, die bestehen, zu überwinden und trotz unserer Unterschiedlichkeit zur Einheit zu finden. Ertraget einer einander in Liebe. Ist der letzte Punkt, den Paulus hier aufführt. Und wir wissen alle, dass es bestimmte Menschen in unserer Umgebung gibt, mit denen haben wir es nicht einfach. Es ist nicht leicht, mit ihnen zurechtzukommen. Sie sind manchmal anstrengend und bringen auch vielleicht mal einen auf die Palme. Und das ist die Gelegenheit, wo ich den Heiligen Geist an mir wirken lassen kann, der mir ans Schienbein tritt und sagt: Hey, Schosch, nimm diese Gelegenheit wahr, die dich schon wieder aufregt, um Geduld und Sanftmut und Liebe zu üben. Denn es ist die Gelegenheit, die ich dir schenke. Es gibt einen Bruder, der nicht mehr jetzt körperlich in der Gemeinde ist, sondern in einer anderen Gemeinde. Der hat immer gesagt: An diesen Dingen kann ich wachsen. Ist eine faszinierende Aussage. Und immer wenn wir in Situationen kommen, die uns überfordern, könnte ich mir dann sagen: An der Situation kann ich wachsen. Deshalb werden wir einerseits um die Einheit Brücken bauen müssen, Und wenn es notwendig ist, auch Mauern einzureißen. Auf der anderen Seite werden wir nicht darum kommen, den anderen um Vergebung zu bitten und ihm zu vergeben, ihn zu tragen, in der Situation, in der er sich befindet, und daran denken, was hat Jesus für mich und für uns alle getan? Aber außerdem soll es nicht unerwähnt bleiben. Die Liebe, die Sanftmut, die Geduld hat auch Grenzen. Aber nicht die ich setze, sondern die der Heilige Geist setzen muss, wo die Grenze ist und ich mich nicht als Heiligen Geist aufspielen darf. Das ist wichtig auch zu erkennen. Wir sind nicht die Fußabtreter und wir müssen uns nicht alles gefallen lassen, in Anführungszeichen. Aber diese Grenze, die muss der Heilige Geist ziehen und nicht ich. Ich fasse das mal kurz zusammen. Paulus hat 7 Gemeinsamkeiten aufgezählt, die Christen damals hatten. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herz, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und die Predigt hat damit begonnen, mit diesen Faktoren. Und es war auch die Frage gestellt, was ist notwendig, damit ich das Problem der Unheit oder was das Problem der Uneinheit ist, zu lösen. Und jetzt kommt der Punkt, was ist denn die Lösung? Wir reden immer davon, Einheit im Geist, aber was bedeutet denn das, Einheit im Geist? Wie kommt das praktisch zustande? Die Einheit im Geist ist möglich, wenn es 7 Voraussetzungen gibt und diese Voraussetzungen zum Tragen kommen. Und wenn wir den Heiligen Geist an uns wirken lassen. Und die 7 Voraussetzungen sind: Einheit unter Geschwistern in der Gemeinde Jesu sind dann möglich, wenn sich Menschen Jesus ganz hingegeben haben. Einheit unter den Geschwistern der Gemeinde in die Jesu-Gemeinde sind möglich, wenn ihnen ihre Sünden vergeben wurden, wenn sie eine Bekehrung erlebt haben und die Gerechtigkeit im Glauben erlebt haben, wenn sie wiedergeboren wurden durch Wasser und Geist, wenn sie die Liebe Jesu zu ihm und zu den Mitmenschen in ihrem Leben haben, wenn sie durch das Band des Friedens miteinander verbunden sind und wenn sie mit ihrem Heiland bis zum Ende ihres Weges gehen. Des Weiteren ist Einheit im Geist in der Gemeinde nicht möglich. Also nicht compliant, nicht konform, wenn es keine Trennung gibt. Einheit durch Trennung. Trennung vom fleischlichen Menschen hin zum geistlichen Menschen. Einheit gibt es nur unter geistlichen Menschen. Trennung von Sünde hin zur Gerechtigkeit, die Jesus schenkt. Und Trennung von Zweifel, Hinwendung zur Heilsgewissheit, die Jesus dir gibt. Einheit im Leib, in der Gemeinde, kann nur dauerhaft entstehen und bestehen, wenn wir diese Einheit im Geist annehmen und sie auch leben. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung und nicht umsonst sage ich für mich, hat mir der Herr das aufs Herz gelegt, weil es gibt auch Situationen in meinem Leben, wo ich um diese Einheit bange und ringe. Und jeder, der in der Gemeinde ist, kennt seine Grenzen und weiß, wo er auch Unrecht gehandelt hat. Wo er vielleicht verurteilend war oder wo er Menschen nicht mit Sanftmut, sondern mit Egoismus verletzt hat. Und es ist ein schweres Erbe, was wir dann auch tragen. Aber es gibt eine Lösung. Der entscheidende Schritt ist, dass ich erkenne, wo ich stehe, was meine Fehler sind, die ich gemacht habe, die Fehler des anderen vielleicht auch bewerten kann. Und es ist nicht immer einfach, dass Mann und Frau, Bruder und Schwester miteinander diese Einheit erleben. Aber es ist möglich. Aber es ist auch notwendig, wenn es Trennungen gibt, die der Heilige Geist befürwortet. Aber nicht ich bin der Heilige Geist, sondern Gott muss mir zeigen, welchen Weg ich gehe. Ich möchte mit euch noch eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, mich vom Heiligen Geist führen zu lassen, dass ich mich ganz und zum Heiland und Herrn Jesus ganz hingebe, damit er an mir wirken kann und damit Einheit entstehen kann auf dieser Erde, in dieser Gemeinde, trotz ihrer Vielfalt und den Nöten, die wir im Moment jetzt haben. Und ich lade euch ein, das auch noch zu tun, mit mir gemeinsam zu beten. Lieber himmlischer Vater, wir sind betrübt von den Dingen, die Paulus in diesem Epheserbrief auch schreibt. Er zeigt eine große Einheit auf, die wir erleben dürfen in den geistlichen Gaben, in den Dingen, die uns miteinander verbinden, die uns zum Leib Christi machen. Und du, lieber Heiland, bist der Kopf und das Haupt dieser Gemeinde. Wir sind mit dir einig, dass du uns führen und leiden kannst. Und manchmal liegt es aber nicht an dir oder es liegt nicht an dir, sondern an uns Menschen, an Bodenpersonal, was du auf dieser Erde hast, weil diese Einheit nicht so ist, wie du sie gerne möchtest. Aber es gibt eine Lösung. Lass uns nicht verzweifelt sehen und nach Dingen greifen, die uns vielleicht helfen können, sondern du bist der Heiland. Du bist auf diese Welt gekommen, um unser Herz, um unsere Persönlichkeit zu heilen, einen neuen Menschen anzuziehen, wie Paulus es zum Ausdruck bringt, diesen fleischlichen Menschen auszuziehen, aber trotz mit beiden Beinen auf dieser Erde zu stehen, real den Dingen, den Herausforderungen ins Auge zu blicken. Aber gleichzeitig dürfen wir wissen, dass du neben uns stehst. Und wenn wir auch im Epheser weiterlesen, diese Waffenrüstung, die du uns anbietest im Glauben oder in der Gemeinschaft, die wir miteinander haben, so lass uns dieses anziehen. Und wir wissen, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können, wir persönlich, aber du, lieber Heiland, hast ihn schon gewonnen. Und wir werden auch teilhaben daran, wenn wir es für uns in Anspruch nehmen. Und so hab Dank, dass du uns tröstest, dass du die Traurigen ermutest, vorwärts zu gehen, Dinge doch anzunehmen in die Situation, wo du sie gestellt hast, auch mit deiner Hilfe zu überwinden und das Ziel vor Augen zu haben, dass wir erlöste Menschen sind, die bald dich sehen werden. Und so legen wir das in deine Hände, übernimm du unser Ich, so wie wir sind vor dir und verändere uns durch deine Gegenwart. Und wir danken dir im Namen Jesu dafür, dass du Gebete nach deinem Willen erhörst. Amen.